Genau, ich bin heute zu Besuch bei Frau Ehret, einem Vorstandsmitglied der Grünen aus Kassel. Möchten Sie sich denn erstmal kurz selbst vorstellen?
Ja, sehr gern. Ich bin Judith Ehret, ich bin 46 Jahre alt, bin jetzt seit rund, ich weiß gar nicht mehr, 3 Monaten im Vorstand bei den Kasseler Grünen. Und ja, es macht mir großen Spaß, ich interessiere mich sehr dafür und freue mich, dass Sie heute hergekommen sind, um mich zu interviewen.
Ah, das ist schön, da freue ich mich auch. Um ja erstmal zur ersten Frage zu kommen und das Interview so ein bisschen einzuleiten, der Europawahl kommt dieses Jahr ja in Besonderheit zugute. Das heißt, sie wird wieder wichtig. Man merkt es auch an der Menge der ganzen Wahlplakate, die draußen hängen. Was macht denn diese Europawahl dieses Jahr so besonders wichtig aus Ihrer oder vielleicht auch aus grüner Sicht?
Um die Bedeutung der Europawahl im Allgemeinen erstmal zu erläutern. Es geht ja darum, dass wir am Sonntag ein Europaparlament wählen und in dem Europaparlament werden Gesetze miterlassen. Also gemeinsam mit dem Rat werden dort Gesetze, Verordnungen, Richtlinien erlassen. Und das ist für jeden Menschen, der hier wohnt, der in Kassel wohnt, in Deutschland lebt, in der EU lebt, extrem wichtig, was dort beschlossen wird, weil alles natürlich Auswirkungen auf unser Leben hat. Um das mal kurz anzureißen, was alles schon Gegenstand von Richtlinien oder Verordnungen war und wie das eben sich ausgewirkt hat auf unser Leben früher, war das so zum Beispiel, dass Ärzte im Krankenhaus und auch Pflegepersonal unendlich lange arbeiten mussten. Es gab ja dieses Bild von den total übermüdeten Ärzten. Und dann gab es Regelungen innerhalb von Europa, dass es nicht mehr sein darf. Es gab Arbeitszeitgesetze, die mussten umgesetzt werden, national. Und dadurch ist es jetzt so, dass in den Krankenhäusern zum Beispiel nicht mehr so lange gearbeitet werden darf. Die müssen auch Ruhezeiten einhalten, genauso wie unsere Lkw-Fahrer. Auch die haben bestimmte Lenkzeiten, die dürfen sie nicht unterschreiten. Das alles trägt dazu bei, dass wir hier sicherer leben. Es ist natürlich ausschlaggebend wichtig, dass Ärzte ausgeruht sind und dass Lkw-Fahrer ausgeruht sind und nicht ihrem Vordermann drauffahren oder schlafen und den gesamten Autobahnverkehr mit ihrer Müdigkeit lahmlegen, schlimmstenfalls Tote verursachen. Das alles macht die EU. Darüber hinaus gibt es Richtlinien zur Einhaltung der Luftqualität. Das haben wir jetzt mit der Diskussion um Dieselfahrverbote gemerkt. Wir haben Vorgaben bezüglich Nitrat im Wasser, in unserem Grundwasser, teilweise eben auch im Trinkwasser, wobei wir hier ein Grundwasserproblem haben. Die Grenzwerte müssen eingehalten werden und das wird gemacht, um die Gesundheit der Menschen, die hier leben, zu schützen, weil Nitrat, das sich im Körper in Nitrit umwandelt, krebserregend ist. Das alles macht die EU. Und zum Schluss hatten wir jetzt, oder was heißt zum Schluss, aber das, was die Menschen vielleicht auch sehr wahrgenommen haben, weil es das alltägliche Leben so betrifft, ist die Datenschutzgrundverordnung, die erlassen wurde als Verordnung und damit eben direkt für alle Menschen gilt, ohne dass sie umgesetzt werden muss in nationales Recht. Das hat uns alle sehr beeindruckt, sehr beschäftigt, weil jeder sich quasi damit befassen muss. Jeder muss jetzt klicken, ob er irgendwelche Cookies mag oder nicht. Also jeder wird dauernd angesprochen und ist damit konfrontiert. Junge Menschen, ältere Menschen, jeder. Es ist auch ein Gesetz natürlich, um uns zu schützen, um unsere Daten zu schützen, was auch notwendig ist, weil wir natürlich ein Problem haben mit Unternehmen wie Google, Facebook, die grenzenlos unsere Daten abschöpfen können, weil es eben in anderen Staaten keine Datenschutzgesetze gibt oder keine so umfassenden wie bei uns. Das heißt, auch da wieder genießen wir einen großen Schutz durch die EU. Alles, was die EU macht, hat Auswirkungen auf uns. Und deswegen ist es uns Grünen natürlich wichtig, dass wir möglichst viele Parlamentssitze grün besetzen können, um unsere Werte, unsere grünen Werte, Freiheit, Demokratie, Sicherheit, dass wir unsere Freiheit sicher ausüben können, dass wir sicher sein können, dass wir Medienfreiheit haben, dass wir als Frauen frei leben können. Das alles müssen wir gewährleisten, indem wir möglichst viele demokratische Kräfte und meiner Meinung nach grüne Kräfte im Parlament haben. Wenn wir, wie im Moment, das absehbar ist, rechten Kräften zu viel Platz lassen, zu viel Macht einräumen, so wie das versucht wird, dann wird es sein wie in Ungarn oder in Polen oder in Italien, dass versucht wird, Europa abzuschotten, dass die Grenzen innerhalb von Europa wieder geschlossen werden, dass wir wieder unseren Ausweis vorzeigen müssen, wenn wir in Urlaub fahren wollen, dass Fremde mit Hass und Misstrauen begegnet wird, dass man sagt, man muss Frontex und Mauern und alles, was wir schon hatten, das wollen wir alles nicht mehr. Wir wollen Freiheit. Wir wollen näher zusammenrücken. Wir wollen ein gemeinsames Europa haben. Und wir wollen uns eben auch sicher sein, dass es uns nicht von den Rechten weggenommen wird.
Ich bedanke mich schon mal für diese sehr gute Antwort. Sie haben die nächste Frage schon so ein bisschen Ihrer vorherigen Antwort angerissen. Was wollen Sie denn oder was will Ihre Partei denn im Europaparlament konkret verändern? Gibt es da konkrete Vorstellungen oder Sachen, die zuerst angegangen werden müssen?
Also ich habe ja eben schon das Problem mit dem Rechtspopulismus erwähnt, das ganz eng zusammenkommt eigentlich mit dem Problem, dass wir mit der Erderwärmung kämpfen, dass wir den Klimawandel bekämpfen müssen, was seitens der Rechtspopulisten wird ja der Klimawandel oder die Erderwärmung wird geleugnet. Die sagen, sowas gibt es gar nicht, das ist Fake News, Erfindungen, die Wissenschaftler, die sind alle doof. Natürlich ist es keine Erfindung und es ist auch keine Fake News, es ist Realität. Sämtliche Wissenschaftler, die sich mit Klima befassen und nicht mit Wetter, wie die AfD zum Beispiel, bestätigen, dass wir ein Problem haben mit dem Klimawandel, dass wir unter Umständen auf eine Erderwärmung von 4 Grad zusteuern und es wird uns teuer zu stehen kommen. Es wird mehr als 300 Millionen Menschen ihre Heimat kosten. Wir werden mit Dürren auch in Deutschland unter Umständen zu kämpfen haben und das wollen wir alle nicht. Wir sehen Kinder und Jugendliche auf die Straße gehen, für ihre Rechte kämpfen. Ich bewundere die jungen Leute sehr. Ich bin sehr dafür und stehe dahinter und schicke auch meine eigenen Kinder gerne hin und sage, geht, macht mit. Es ist die Zukunft von den Kindern und das macht mir persönlich auch Angst, dass der Stillstand da ist, dass seitens unserer Regierung so wenig gemacht worden ist in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Es wurde so viel verschlafen und verbummelt und deswegen ist es an der Zeit, national tätig zu werden, den Klimawandel zu stoppen, Energiewende wieder voranzutreiben, aber eben auch auf europäischer Ebene gemeinsam stark dagegen vorzugehen und CO2-Ausstoß ganz strikt zu begrenzen.
Vielen Dank. Stichwort Umsetzbarkeit dieser Ziele, das sind natürlich sehr große Ziele und sind auch auf jeden Fall nötige Ziele. Aber was sind denn die Pläne der Grünen, diese Ziele auch im Europaparlament durchzusetzen?
Natürlich, das ist ja bekannt, sind die Grünen für eine CO2-Steuer, die allerdings jetzt im Europaparlament aufgrund der Gegebenheiten jetzt nicht durchsetzbar sind zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sind für die CO2-Steuer, es ist aber eine Steuer und bei der Steuer ist im Moment noch das Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, alle Mitgliedstaaten müssen Ja sagen. Alle müssen sagen, jawohl, wir wollen die Steuer und zwar zu den und den Umständen. Also unter den Gegebenheiten wollen wir die haben, wir wollen die einführen und müssen sich eben auf die Steuer einigen. Das wird wohl, so wie das aussieht, jetzt, gerade wenn man sagt, die Rechten erstarken und die wollen ja nur, also für die ist der Klimawandel ja nicht da, der existiert ja nicht, also warum sollen sie eine Steuererhöhung machen? Wäre ja widersinnig. Das heißt, man unter Umständen, wenn man mit den Kräften rechnen muss, und auch unsere CDU hat ja schon gesagt, ach, eine CO2-Steuer lieber nicht, dann wird es wahrscheinlich in der EU auch schwierig. Das heißt, wir müssen das erstmal meiner Meinung nach sehr stark und forciert auf nationaler Ebene durchsetzen. Dazu brauchen wir auch den Druck aus der Bevölkerung. Das muss aufrechterhalten bleiben, das muss weitergehen, es muss auf der Straße demonstriert werden, es müssen Aktionen kommen, damit die Politik in Handlungszwang kommt. Man hat ja schon gesehen, wie die sich bewegen und was da los ist und wie viel Gedanken man sich auf einmal macht über den Klimawandel. Wenn man Klimawandel und CO2-Steuer, wenn man das mal googelt, das gibt es schon seit Jahren, ist das Problem in der Welt und bekannt. Es gibt Berechnungen dazu und jeder weiß es. Aber nie ist Politik so ins Rudern gekommen wie jetzt. Und warum? Weil die Kinder auf die Straße gehen und sagen, es ist mein Leben. Und auf einmal wird es jedem klar, was es eigentlich bedeutet, zu sagen, man lebt auf Kosten der Zukunft. Weil weil es auf einmal ein Gesicht bekommt. Es ist nicht mehr irgendeine abstrakte Zukunft, die irgendwann in 100 oder 200 oder 300 Jahren stattfindet, sondern das sind unsere Kinder. Die gehen auf die Straße und sagen zu uns, mach was, änder was. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich was machen. Und so fühlen sich eben auch Politiker dann angesprochen. Auch die Merkels und Kramp-Karrenbauers und ich weiß nicht, wer alle. Die müssen sich alle angesprochen fühlen, weil Zukunft jetzt ein Gesicht hat. Die Kinder, die Jugendlichen, die geben der Sache ein Gesicht, der Zukunft.
Das heißt, die Bevölkerung hat durchaus auch eine gewisse Art von Macht, um die Politik zu verändern?
Ich bin ganz überzeugt davon, dass das so ist. Ja. Also so wie das im Moment läuft, ist es auf jeden Fall so. Und davon gehe ich aus. Und wir wollen eben diese CO2-Steuer einführen, weil wir der Meinung sind, dass es einen Preis haben muss, oder es hat ja auch einen Preis, die Umwelt zu zerstören und zu verschmutzen. Und das Ganze richtet einen Schaden an und jeder Schaden kann bepreist werden und muss wieder gut gemacht werden, in gewisser Weise. Das heißt, es wird ja dieses Bild bemüht von der Mülldeponie, die voll ist, und Müll hat einen Preis und CO2 ist wie Müll, also muss es bepreist werden. Die Menschen müssen weniger CO2 produzieren, die Industrie muss weniger CO2 produzieren. Dann sagt jetzt unsere Regierung, sagt, ja, wir haben ja schon den Emissionshandel, das ist doch ganz toll, aber es hat ja gezeigt, dass es eben nicht toll ist, weil es nicht funktioniert hat. Die Klimaziele werden nicht erreicht. Das steht fest, dass die nicht erreicht werden. 2020 ist obsolet. Was passiert? In der EU wurden CO2-Ausstöße festgelegt, die jedes Land oder Industrie verbrauchen darf. Deutschland wird darüber liegen, die werden mehr CO2 verbrauchen müssen, also müssen sie von anderen Ländern Zertifikate kaufen. Da ist berechnet worden, dass man damit einen Schaden verursacht für unseren Haushalt, der, ich weiß nicht, bei 30 Milliarden, 60 Milliarden Euro liegt. Das ist massiv viel Geld. Damit könnte man so viel vorantreiben, dass man sich wirklich fragen muss, ob man jetzt einfach hergeht und sagt, man zahlt jedes Jahr 300 Millionen Euro, oder ob man das Geld in die Hand nimmt und tatsächlich für die Energiewende einsetzt, die eben jetzt stagniert.
Ich danke Ihnen schon mal für Ihre ausführliche Antwort zur Umweltpolitik. Ich bin mir allerdings sicher, dass man den Grünen, auch wenn man ihnen zuerst meist die Umweltpolitik zuordnet, auch an weitere politische Aspekte zuordnen kann. Gibt es da noch weitere Forderungen, die Sie im Europaparlament durchsetzen wollen, unabhängig von der Klimapolitik?
Wir setzen uns ein für eine starke Sozialpolitik. Wir sehen, dass es eine große Jugendarbeitslosigkeit gibt in anderen Staaten. Wir sind dafür, dass Qualitätsmaßstäbe gebildet werden, sodass man sagen kann, Ausbildung, Jugendausbildung ist in allen Ländern, in allen Mitgliedstaaten ähnlich oder gleich. Da werden Mindeststandards festgelegt, dass man eben auch sagen kann, am Schluss, die haben eine viel leichtere, eine größere Durchlässigkeit, die einzelnen Ausbildungen staatenweise. Also wer in Deutschland gelernt hat, könnte auch, weil er eine ähnliche Ausbildung als Bäcker genossen hat, in Griechenland arbeiten und umgekehrt, weil man nicht sagt, das ist so unterschiedlich, der Friseur aus Italien und der Friseur aus Spanien, dass man die nicht austauschen kann in den Ländern. Ja, sodass man da eine Anpassung hat in der Qualität. Wir wollen soziale Mindeststandards, das heißt in ganz Europa Grundsicherung, dass keiner mehr in Armut leben muss, besonders, dass es keine Kinderarmut mehr gibt, die teilweise sehr ausgeprägt ist. Wir wollen Einführung eines Mindestlohnes. Und natürlich, ein großes Thema für uns ist die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Und in dem Sinne wollen wir auch, dass die besonders in Deutschland seltsamerweise vorhandene Ungleichbezahlung von Männern und Frauen aufhört. Also da muss es eine gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit geben. Das kann nicht sein, dass wir hier total hinterherhinken und Frauen, die den gleichen Job machen wie Männer, 20% weniger verdienen. Das darf es nicht geben.
Okay, dann noch eine abschließende Frage. Wenn Sie sich Europa in der Zukunft vorstellen könnten, gibt es da eine positive Zukunftsvision? Wie könnte Europa Ihrer Meinung nach aussehen, wenn diese Probleme jetzt angegangen werden würden?
Wir wünschen uns, dass es eine Migrationspolitik gibt, die das Sterben auf hoher See in unseren Meeren beendet. Dass es eine gemeinsame Einwanderungspolitik gibt, dass Menschen hierher kommen können, aus Drittstaaten und arbeiten können. Wir streben an, dass Menschen in der EU ab 16 schon wählen können. Das ist, finde ich, ein sehr gutes Ziel. Es wäre sehr schön, wenn wir das erreichen könnten, um eben auch zu zeigen und die Verantwortung in die Hände zu legen, die sie ja auch, die Jugendlichen wollen das auch, die wollen Verantwortung übernehmen, dann sollen sie auch bekommen. Wir sehen auch die Vereinigten Staaten von Europa. Auch das ist eigentlich ein Traum, ein grüner Traum. Und das wäre schön, wenn es das geben würde. Nahziele wären, dass das Parlament selbst, das Parlament hat ja im Moment nicht das Recht, selbst Gesetzesinitiativen zu starten. Das heißt, aus dem Parlament heraus können keine Gesetzesvorschläge gemacht werden. Die müssen immer die Kommission überzeugen, eine Initiative zu starten. Von daher wäre das mal die erste Maßgabe, dass man sagt, okay, das Parlament selbst kann Gesetzesinitiativen starten. Das wäre schon ein sehr schnell und nah zu erreichendes Ziel. Als mögliches Nahziel sehe ich auch noch, dass man das Einstimmigkeitsprinzip abschafft und das Mehrheitsprinzip vollumfassend einführt. Das heißt, dass man auch über Steuerpolitik nicht mehr einstimmig entscheidet im Rat. Das würde dann unter Umständen eben auch die Außen- und Sicherheitspolitik betreffen, wobei das ein Ziel der Grünen ist, dass man eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa hat.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Wenn Sie mögen, würde ich Ihnen das Schlusswort überlassen. Sonst an der Stelle ganz herzliches Dankeschön, auch dass es so spontan geklappt hat. Das muss man sagen, war ja relativ spontan und auch für Sie sehr spontan. Ja genau, ich würde Ihnen dann das Schlusswort überlassen, wenn Sie möchten, und bedanke mich an der Stelle.
Ich möchte alle Menschen, die das hören, auffordern, am Sonntag zu der Wahl zu gehen. Es ist wirklich wichtig, wenn man den Klimawandel bekämpfen will, wenn man dafür ist, dass die Ziele des Pariser Abkommens auch bei Handelsverträgen mit Drittstaaten umgesetzt wird, wenn es einem nicht egal ist, ob im Amazonasgebiet Wälder abgeholzt werden, damit wir hier billigen Soja bekommen für unsere Massentierhaltung, dann gehen Sie wählen und wählen Sie grün. Du willst das? Wähl es.